Reine Homegirls.
So, nachdem wir jetzt beide unsere Kokosnuss to go von Rewe, ich bin ja, wir haben das jetzt runtergeschluckt und knopfen nicht mehr in das Mikrofon herein. Ich finde das ja immer ein bisschen schrecklich, ne?
Ja.
Dieses so vorgeschnittene Obst in so Plastik. Tüten ist schon echt...
Ja, das stimmt, aber ich hatte zu Hause keine Zeit, eine Kokosnuss zu schneiden und in meine Tupperware zu packen und mitzubringen.
Ja.
Aber prinzipiell gebe ich dir recht. Aber wir sind jetzt fertig mit Kauen und können euch begrüßen. Hier sind eure Homegirls.
Yay.
Deine Homegirls und die...
Deine
Haustiere. Das, wir als große Tierfreunde wollen uns natürlich auch dafür einsetzen, dass eure... Hunde, was Schönes zu hören. Oh Gott, ist das bescheuert.
Ich finde das super geil, weil ich fällt mir gerade ein, es gibt so ein System.
Wie ist es
was
mit
so
Eiswürfel und Zutschen?
Ich glaube,
noch so einen Eiskaffee nebenbei? Okay.
Ich glaube, das geht. Es gibt so ein System, was du dir zu Hause anbauen kannst, wo du so einen kleinen Bildschirm hast und über eine App kannst du dich von unterwegs in dieses Gerät sozusagen einloggen und dann kannst du halt dein Tier, also dieses Gerät zeigt dann dein Bild und auch deinen Sound, du kannst dann dein Tier rufen, dann kommt dein Tier und du kannst sogar mit einem Button, du füllst dieses Ding natürlich mit Leckerli dann vorher auf, kannst mit einem Button so ein Leckerli freisetzen. Finde ich mega nice.
Das ist geil. Würde ich auch meine Kinder den ganzen Tag zu Hause lassen, die ich nicht habe.
Und was gibst du denen dann zu essen?
Leckerlis.
Ja?
Kleine Stücken Kokosnuss.
Okay, aber nur gesundes Zeug.
Ich wollte zum Intro eine schöne Story vom letzten Wochenende erzählen. Ich war auf dem wunderschönen Kosmonaut-Festival bei Chemnitz, das ja von Kraftklub kuratiert wird. Und der Bassist Till, der war auf der Aftershow-Party so irre. Der ist so crowdgesurft, also früh um 5, irgendwo random Aftershow. Und er ist ständig immer auf die Leute draufgesprungen und hat dann so Rückwärtssaltos gemacht.
What?
Mit so einem richtig irren Blick. Und du hast in seinem Gesicht gesehen, okay, ich will nur noch 5 Mal ungefähr. Und alle standen daneben und dachten halt so, Alter, was geht ab? Mir fiel gerade sein Name nicht ein. Ich habe es gerade gegoogelt und die erste Schlagzeile bei der Gala ist Till Brummer von Kraftklub. Er akzeptiert die Geldstrafe für Crystal Meth. Und wenn ich das lese, wird mir alles klar.
Ach du Mann, Scheiße, Alter.
Er ist ein super lustiger Typ, aber ich glaube, wenn er einen getrunken hat, wird er auf jeden Fall richtig...
Einen getrunken vor allem.
Richtig irre. Ja.
Ach du Scheiße.
Was anderes kann ich jetzt nicht sprechen, aber es war so lustig.
Also ich glaube nicht mal, ich würde mich nicht mal trauen zu Crowdsurfen, glaube ich.
Ja, auf jeden Fall. Und dann auch so ein Rückwärts. Also vorwärts halt du okay, aber rückwärts, ja... Geiler Typ auf jeden Fall. Das spricht für gute Partys, wenn die Gastgeber Flickflacks auf ihren Künstlern machen und auf ihren
Fans,
Besuchern.
Ich verstehe das nicht.
Auf ihrer Familie.
Aber ich hätte auch total Angst, auch wenn ich in der Crowd stehe, dass ein Künstler auf diese dumme Idee kommt,
ja,
auf meine spärlichen, dünnen Arme zu springen.
Auf jeden Fall. Ich glaube, in dem Moment, also alle sind ja so riesenstraff. Kennst du nicht diesen Moment, wenn... Zwei richtig betrunkene Menschen versuchen, diese Szene aus Dirty Dancing nachzumachen.
Ja.
Und ich hatte schon mal eine Situation, da habe ich bei einer Hochzeit aufgelegt. Und völlig besoffene Kumpels wollten ganz
Scheiße.
Früh, so kurz vorm Ende, wollten halt diesen Move machen. Und der eine steht so felsenfest und der andere nimmt so Anlauf und springt drauf. Und ich sehe schon vom DJ-Pult, das wird nichts. Und er springt auf seinen Kumpel drauf und fliegt direkt über ihn.
Was?
Er katapultiert ihn so und er fliegt halt weiter in so aufgereihte Stuhl rein und verstaucht sich direkt das Handgelenk und die Party ist halt safe sofort vorbei.
Scheiße.
Und ich dachte mir nur so, das ist so dumm,
ist
weil
großartig.
So schön vor den Flitterwochen die Hochzeit so ausklingen lassen.
Ich muss halt echt sagen, ich glaube, so eine Scheiße machen halt auch einfach nur Männer. Und deswegen sterben die auch alle eher. Da fällt mir ein, Chefgate hatte vor einer Ewigkeit meine Insta-Story, da war Ben DMA. Ist das auch sein Künstlername so?
Ja.
Okay. Der war da mit drin und die waren auf Tour und haben gesagt, ja, machen sie irgendwie mal was Verrücktes. Und dann haben die gewettet um 5 Euro, dass der Ben DMA sich nicht den Saft einer Chilischote ins Auge.
Was?
Reintropfen lässt. Das haben die vor laufender Kamera mit einer fucking Chilischote gemacht.
Das kenne ich gar nicht.
Ich dachte, das kann doch nicht wahr sein, Alter. Wie dumm kann man bitte sein?
Aber 5 Euro.
Ich habe Steffi darauf angesprochen und er hat gesagt, naja, Helene, an welche Tage erinnert man sich denn am meisten? Ich so, naja, an die schlimmen natürlich. Und er so, na siehste.
Ja, stimmt schon.
Nur damit du dich an den Tag erinnerst, nimmst du in Kauf, möglicherweise auf einem Auge zu erblinden. Wow.
Ja, zum Beispiel wie MC Bomber, der vor laufender Kamera im völligen Katerzustand Wodka Eyeballing betrieben hat.
Was ist das?
Ja, du hast eine volle Flasche Wodka, öffnest die und kippst die einfach komplett ans Auge, hältst sie so ans Auge und stülpst halt die Flasche um. Und das live auf Instagram und dabei halt schmerzverzerrtes Gesicht und der Appell an alle Menschen, aufhören, Alkohol zu konsumieren. Ja,
das ist
auch eine. Wodka Eyeballing ist auch eine Sportart, sag ich mal, unter den Kneipengängern.
Das geht dann sozusagen durch die Schleimhäute hinten.
Das brennt halt einfach nur wie Sau.
Ach so, ich dachte sozusagen.
Ist jetzt nicht so Wodka-Tampon-mäßig oder so.
Apropos Tampon, musst du ja auch gleich was erzählen. Boah, Alter, mieseste Sprache habe ich bekommen. Aber jetzt nochmal. Also geht es dann durch das Auge irgendwie in den Organismus über?
Das glaube ich nicht. Du wirst davon nicht betrunken. Das schmerzt einfach nur höllisch. Es ist einfach nur dumm und tut weh.
Ich verstehe es.
Ich meine, gut, aber die Chili macht ja auch dir. Die ist ja auch einfach nur scharf im Auge und geht nicht in den Organismus.
Ja, aber das ist ja kein Trend.
Weiß man jetzt nicht. Aber Wodka Eyeballing ist.
Mein Gott, Alter.
Ist, glaube ich, so angesehen wie Wodka-Tampon.
Komm halt auch echt auf die Dummheit der Menschen nicht klar. Wodka-Tampon, jetzt wo du es sagst. Also, nachdem wir uns in der letzten oder vorletzten Insta-Story, auch geil, ne? Guck mal, wie gebumst ich bin von Instagram. In der letzten Folge Homegirls haben wir uns ja darüber unterhalten, was man gegen Regelschmerzen und sowas machen kann. Mhm. Erinnerst du dich? So in der Drehe irgendwie war das Thema. Und dann habe ich eine Sprachnachricht bekommen von einer alten Freundin. Mal sehen, ob ich jetzt...
Beschwerdenfrei und manchmal... Ich habe halt die Pille abgesetzt und seitdem habe ich halt echt harte Krämpfe und ich will mir halt auch keine irgendwie Chemiepillen oder irgendwas geben. Und habe halt so eklige Tropfen von so einer Haustinktur, die echt richtig widerlich schmecken.
Warte, es kommt gleich.
Und auch so ein bisschen helfen, aber dieses CBD Vaginalzäpfchen ist der Shit. Und ich liebe auch von eurem Podcast euren Fäkalhumor. Den feiere ich richtig hart, weil auf jeden Fall so jede zweite, dritte Folge geht es irgendwie ums Scheißen, Pissen, was weiß ich nicht. Ist richtig nice. Und ja, bei diesen Zäpfchen, am nächsten Morgen quasi, ja, man hat ja seine Tage und da fließt ja auch manchmal so nochmal was mit raus. Und wenn man es dann abwischt, ich habe dann so dran gerochen und deine Muschi riecht einfach nach Weed. Deine Vagina riecht einfach nach Weed und das ist so nice, weil ich mag ja auch diesen Geruch.
Okay. Oh Mann, Alter, das hat nicht mal eine Anmod gedauert, bis es hier wieder völlig nach hinten losgeht.
Ey, ich dachte mir echt so, ich sag jetzt nicht ihren Namen, aber ey, liebe Grüße gehen raus an dich. Vielen Dank für diese geile Sprachnachricht. Ohne Spaß. Ich dachte mir, das ist so geil einfach. Und sie hat gesagt, sie kauft die sich nochmal. Also das sind CBD, sie ist wegen Plusmacher draufgekommen. Das sind CBD-Zäpfchen, die dafür sorgen sollen, dass man keine Regelschmerzen mehr hat. Mhm. Und sie hat gesagt, sie kauft sich eine Packung und wenn wir wollen, können wir zwei abstauben von ihr und das mal testen. Und dann können wir darüber mal sprechen in der Sendung.
Vielleicht ist das auch eine neue Marktlücke für Plussi. Vielleicht kann er da einfach noch ein bisschen...
Fände ich auch.
Wenn hinten noch ein paar Späne fallen, einfach noch ein paar Tampons raus. In Handarbeit.
Ich glaube, es ist Zeit, Musik zu hören, oder?
Ja.
Gut, dann fangen wir doch direkt mal an für die Freunde auf Spotify. Ihr könnt diese Songs jetzt in der Playlist hören. Die Playlist heißt Deine Homegirls aktuell. Und sonst läuft es jetzt auf Boom FM und auf Mixcloud einfach weiter. Wir haben Taking My Time von Grammy featuring IMDb. Ein super, super nicer Track. Hat mir richtig, richtig gut gefallen. Egal. Wir müssen jetzt auch gar nicht weiter über die Mucke sprechen. Wir hören sie einfach. Ihr hört sie in der Playlist. Und dann können wir im Nachhinein drüber sprechen. Und vielleicht haben wir einen ganz, ganz besonderen Gast gleich für euch dabei.
Helens Arme stehen auf Zeichen, dass wir weitermachen können. Wir haben jetzt einen wunderschönen Blog gehört und der letzte Song war von Fundamentals. Der Song heißt I Miss You. Das ist eine Gruppierung von Rappern aus Australien. Und in dem letzten Song ging es so ein bisschen darum, wie sich Beziehungen von Freunden und Bekannten untereinander verändern, in Zeiten von Social Media, Instagram, Likes und Followern. Und ich finde das eigentlich eine ganz spannende Thematik, weil ich glaube wirklich, dass sich da relativ viel verändert hat. Zum Beispiel hat letztens eine Freundin von mir, die schreibt für Mit Vergnügen, und die hat einen Artikel veröffentlicht, in dem es halt darum geht, dass es total schwer ist, sich heutzutage verbindlich zu verabreden. Weil wann ist was verbindlich? So, wir machen uns jetzt was aus, okay, wir treffen uns nächste Woche. Ist das schon verbindlich oder wie oft muss das so bestätigt werden? Und das Gute an diesem Artikel ist, dass ich, seitdem ich den gelesen habe, immer Angst habe, so ihr abzusagen oder zu spät zu kommen oder irgendwas. Also ich bin ein richtig verlässlicher Freund geworden, seit sie das geschrieben hat. Geht euch das auch so, dass ihr euch manchmal verabredet und dann noch 100 Mal nachfragen müsst?
Lass uns ja erstmal vorstellen, wer hier sitzt. Ja.
Stimmt.
Wir haben noch gar nicht unseren Gast vorgestellt.
Ich denke immer, das steht in der Überschrift, wir müssen gar
das
nicht mehr
stimmt,
sagen.
Das wissen die Leute.
Ich bin einfach da.
Du das? Schwupps.
Nein, mach du nicht. Nee, also ich muss wirklich sagen, ich freue mich sehr, 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 dass es geklappt hat. Ich freue mich sehr, dass du da bist. Leute, herzlich willkommen. Vis-à-vis.
Hallöchen. Wir haben uns verbindlich verabredet und es hat geklappt. Wir haben uns getroffen. Niemand hat abgesagt. Das ist doch toll,
das stimmt,
oder?
Stimmt, das finde ich auch. Aber ich finde, bei Business-Sachen sagt man auch weniger ab. Bei so persönlichen Dingen sagt man schneller ab, oder?
Ja. Ich habe das Gefühl, in Berlin verabredet man sich total oft irgendwie so lose und dann passiert halt irgendwie trotzdem nichts.
Ich neige leider, muss ich ehrlich zugeben, auch total dazu,
ja,
dass ich... Ich meine das dann aber auch ernst in dem Moment, wenn ich irgendwen treffe und so denke, oh, ich habe den voll lange nicht gesehen, ja, ich habe voll Lust, mich mit dem zu treffen. Nächste Woche, definitiv. Und dann ist nächste Woche und auf einmal ist alles schon wieder voll. Und dann hofft man so, oh Gott, ich hoffe, die Person schreibt mir nicht, weil dann muss ich nicht absagen. Und dann,
ja, stimmt.
Oh, es ist ganz schrecklich, obwohl man sie eigentlich sehen will, aber irgendwas ist ja immer so. Ja.
Absolut.
Man denkt dann so, hoffentlich ist es unverbindlich genug, um dass man sich wirklich treffen muss. Deshalb, wie du sagst, umso schöner, dass wir heute zusammengefunden haben.
Oh Mann, ey.
Wir haben uns ja vor 2 Wochen schon gesehen bei deiner Premiere von Hashtag Dali, das letzte Interview.
Das allerletzte,
oh Gott, ich bin so dumm.
Nein, du bist aber nicht die Einzige, die das, da gibt es ein paar Leute, die das so sagen und ich verstehe es auch. Ja. Aber es ist ja tatsächlich das allerletzte Interview.
Ich dachte ja die ganze Zeit in deinen Insta-Stories, dass du ein Buch über Expressionismus schreibst.
Das Geile, ich habe einfach gar nichts gedacht. Ich habe es einfach geschehen lassen.
Bis heute schreiben mir immer noch Leute so, auch nach 5 Wochen, dass sie jetzt erst begreifen, was dieser Hashtag Dali eigentlich bedeutet und alle sind total verwirrt. Ja, war eine super Promo-Aktion auf jeden Fall. Hat richtig gut funktioniert.
Na hey, wenn man,
das macht's ja auch spannend.
Wenn man die Leute verwirrt, dann funktioniert das schon mal. Wir hatten mal in Leipzig so eine Aktion, wo überall in der ganzen Stadt erstmal Plakate aufgehangen wurden, wo so nur so ein Logo zu sehen war. Und keiner wusste, was das bedeutet. Und dann halt eine Woche vor der Veranstaltung genau die gleichen Plakate, aber dann stand halt der Veranstaltungsname und das Datum und so mit drauf. Weil du halt die ganze Zeit rumgefahren bist und dachtest, was ist eigentlich da los?
Das ist schon eine gute Promo. Ich habe mich auch gefragt und ich habe es wirklich erst am Tag der Premiere, gewusst, was so Wunderbares geschrieben hast.
Und es war voll schön, dass ihr da wart, habe ich mich sehr gefreut.
Wir haben uns gefreut, dass du uns eingeladen hast.
Gott, das war einer der aufregendsten Tage meines Lebens. Ey, ich war völlig, völlig neben der Spur. Ey.
Kann man das so von der Skala der Aufgeregtheit vergleichen mit so einer Hochzeit oder so? So habe ich es mir vorgestellt.
Ich habe ja noch nicht geheiratet, deswegen weiß ich nicht genau, ob es so ist. Aber ich muss sagen, glaube ich, bislang ist das mit nichts vergleichbar. Also Abitur nicht, alles andere nicht. Also nichts war bislang so krass wie dieser Tag für mich. Und ich kann mich auch an kaum was erinnern. Das ist das Traurige. Nicht, weil ich so betrunken war, also später schon, aber am Anfang war ich noch sehr nüchtern. Aber es ist alles so an mir vorbeigerauscht. Ich kann mich nur noch so bruchstückartig erinnern, traurigerweise. Aber es war trotzdem wunderschön.
Ich glaube aber auch, dieses Adrenalin sorgt dafür, dass man sich an wenig Sachen erinnern kann. Es geht mir auf dem Frauenfeld immer so. Aber genau in diesem Zuge wollte ich eigentlich fragen, was sind eure Strategien? Du bist ja auch die ganze Zeit auf der Bühne zurzeit mit Tretti. Du bist sowieso immer irgendwie irgendwo, wo man aufgeregt sein kann, genauso wie es bei mir auch ist. Was macht ihr gegen Aufregung?
Fang du an.
Selbsthilfe-Podcast.
Ja, Lifehacks bei deine Homegirls. ich mache tatsächlich relativ wenig. Ich lasse es viel geschehen und wenn es zu krass ist, dann klopfe ich mir so auf der Brust rum und versuche einfach tief zu atmen und mir vorzustellen oder mir zu sagen, das habe ich jetzt schon so ungefähr 2000 Mal gemacht, es kann nichts passieren. Und wenn was passiert, dann ist auch okay.
Okay, aber das mit der Brust klopfen, hat das einen Sinn? Oder?
Ja, das ist so ein bisschen autogenes Training, so Selbstberuhigung, das soll eigentlich ganz geil sein. Man kann sich auch so hier mit dem Daumen in die Handflächen drücken.
Das habe ich noch nie gemacht.
Oder so klopfen und
Ich glaube, das wird mich eher noch nervöser machen, merke ich gerade, wenn ich mir so auf die Brust klopfe.
Mich beruhigt das.
Okay. Vor allem finde ich das lustig, als Moderator hat man ja ganz oft so ein Ansteckmikrofon. Ja. Und die Regie kotzt dann, wenn du die ganze Zeit so da drauf klopfst.
Habt ihr nicht immer Angst, wenn ein Ansteckmikrofon, wenn ihr aufs Klo geht?
Immer!
Ich mach's immer raus. Ich dreh's immer raus.
Immer habe ich Angst, permanent Angst, dass mich jemand abhört. Aber jetzt du, was machst du?
Also ich habe gerade schlimmerweise wirklich nachdenken müssen und dachte so, habe ich überhaupt irgendeine Strategie? Und dann ist mir aufgefallen, ich glaube, ich habe gar keine. Ich neige einfach sehr dazu, mich auch in diese Panik reinfallen zu lassen. Vielleicht brauche ich dann aber auch immer diesen Moment, in dem ich dann merke, es funktioniert doch alles. Und dieser Moment ist immer so geil, finde ich so, wenn... Davor hatte ich das Gefühl, ich versage, alles wird schieflaufen, ich bin jetzt komplett am Arsch, meine Karriere ist vorbei. So. Ab diesem Moment,
ich hoffe immer, alles wird abgesagt oder jemand stirbt. Ey, oh Gott. Das klingt wirklich scheiße, aber ich hoffe immer, dass was Schlimmes passiert und alles abgesagt wird.
Ja, ich auch. Ich schwöre es euch immer. Und ich hatte zum Beispiel letztes Jahr, ich habe ja jedes Jahr Helene Beach Festival moderiert und das Helene Beach Festival. Ah, ja. Und ich hatte wie immer diesen Moment, bitte lass irgendwas passieren, dass es jetzt erstmal einfach nicht stattfindet. So. Und auf einmal komplett auf der Hauptbühne, das alles, die komplette Technik zusammengebrochen und es ging nichts mehr.
Alter.
Und auf einmal war ich so, oh, jetzt ist es passiert. So. Ich habe es mir immer gewünscht und jetzt hat es geklappt. Scheiße. Und dann hatte ich so ein schlechtes Gewissen. Ja. Alle waren traurig und alle Künstler mussten irgendwie, ich glaube 4 Stunden hat sich alles nach hinten verzogen. Oh. Und dann saß ich da 4 Stunden und wusste, meine Aufregung ist jetzt einfach nur 4 Stunden in die Länge gezogen und es ist alles nur noch schlimmer als vorher. Und seitdem versuche ich mir nicht mehr ganz so doll zu wünschen, dass alles irgendwie schief läuft. Aber ja, ich muss wirklich traurigerweise zugeben, eigentlich hilft bei mir gar nichts, außer diesem Moment, wenn ich dann dastehe, die erste Moderation gemacht habe oder was auch immer das für ein Job ist.
Ja.
Nach ungefähr einer halben Minute komme ich dann langsam rein und dann wird es besser und besser und besser. Und dann möchte ich eigentlich auch immer gar nicht mehr runter von der Bühne.
Das kenne ich. Wo du das gerade gesagt hast mit der halben Minute, eine Sache, die mich schon seit Jahren verfolgt, ist, dass ich manchmal in Interviews sitze und merke, ich kann gar nicht richtig zuhören. Und ich sitze so und ich gucke die Person so an und ich merke so, ich höre gar nicht, was du eigentlich sagst. Kennst du das?
Nee, das...
Boah, ich glaube, das ist so diese... Ich kenne das
auch voll krass.
Oh Gott sei Dank, ich dachte schon, ich bin der einzige Loser.
Aber woran denkst du oder was passiert dann in euren
Köpfen? Ich denke vielleicht an die nächste Frage.
Ja.
Ich weiß gar nicht, woran ich so... keine Ahnung. Oder ich bin so in meiner Aufregung gefangen, denke mir so, oh Gott, was passiert denn jetzt gleich? Oder nicht, dass ich jetzt irgendwas falsch mache. Ein bisschen wie Clara fällt mir gerade auf.
Okay, also so ein bisschen kenne ich das. Also dieses in dem Kopf wühlen, so was passiert als nächstes. Aber da habe ich zum Beispiel, glaube ich, auch, ich hatte so Situationen, in denen ich Interviews geführt habe, wo ich zu sehr drüber nachgedacht habe, was die nächste Frage ist, dass ich dann manche Sachen nicht richtig mitbekommen habe, nicht darauf eingehen konnte.
Und das ist genau, was ich meine,
das ist dann halt so blöd, dass ich dachte, lieber höre ich komplett zu die ganze Zeit und sage dann auch mal spontan, werf einfach alles über den Haufen und frag dann irgendwas ganz anderes oder so.
Aber bei mir ist es dann halt ständig so, dass ich dann da sitze und mir so denke, ja krass. Und dann habe ich halt erstmal irgendwie so für eine halbe Minute keine nächste Frage und denke mir nur so, heftig. Weil ich halt auch im normalen Leben, ich sitze halt so da, wenn mir irgendjemand was erzählt, dann lässt man das ja erstmal in sich resonieren, wenn man ein Gespräch führt. Und ich will ja immer, dass alle Interviews eher laufen wie ein Gespräch anstelle eines Interviews, aber es ist egal, wie oft man das vorher dem Künstler sagt, hey, lass einfach unterhalten. Der wartet trotzdem immer auf Fragen und stellt auch meistens nicht die Gegenfrage, wie es einem auch selber geht, weil das ist ja die Basis für ein Gespräch.
Mit manchen geht das, aber mit vielen tatsächlich auch nicht. Kenne ich auch, ja.
Ihr habt jetzt gerade über Clara gesprochen. Ich weiß gar nicht, ob alle schon wissen, was genau in deinem Stück, was auf Spotify ist, 10-teilig eine Crime-Hip-Hop-Story. Was da genau passiert, kannst du es nochmal in 2-3 Sätzen zusammenfassen?
Das ganze Buch bitte zusammenfassen, ganz schnell.
Genau, und auch sagen, was am Ende passiert.
Absolut, ich werde alles aufdecken jetzt hier. richtig Spoiler-Alarm. Es geht um Clara, eine junge, wie man gerade schon von Helen gehört hat, ein bisschen introvertierte, schüchterne, aufgeregte Frau, die sich bei dem größten Hip-Hop-Magazin in Deutschland einschleust als Moderatorin. Weil, ja, das ist ihr großer, perfider Plan, sie bei ihrem allerletzten Interview, das sie dann für dieses Hip-Hop-Magazin führen möchte, danach den erfolgreichsten Rapper Deutschlands umbringen möchte. Das ist jetzt erstmal so die Geschichte von das allerletzte Interview. Ich finde es auch jedes Mal wieder absurd, wenn ich das so ausspreche, weil das halt einfach, ja, ist ein bisschen creepy so, aber das ist die Geschichte.
Für mich, bitte.
Wir haben es ja auch beide schon gehört.
Ja, auf jeden.
Und ich habe die ganze Zeit gedacht, der Rapper, um den es geht, heißt auch Dali und es gibt so eine zweite Meta-Ebene.
Das ist ja
lustig. Und genau, ich war dann am Ende nicht enttäuscht, aber ich dachte dann, Ach krass, ich dachte, das löst sich nochmal darin auf. Ach, aber nein, es ist Dali für das allerletzte.
Wäre schlau gewesen, oder?
Ja, jetzt du sagst
allerletzte Interview.
Scheiße, verdammt nochmal.
Sorry, aber sonst ultraspannend für alle, die noch nicht reingehört haben. Auf Spotify, wenn ihr mit unserem Podcast fertig seid, direkt rüber switchen zu Vis-a-vis und das Hörstück.
Ich finde das voll schön, dass ihr das wirklich auch beide komplett gehört habt. Also das,
wir haben es im Tourbus gehört, tatsächlich auch mit Trettmann und komplett. Wir sind zum Southside Festival gefahren, 8 Stunden hin, 8 Stunden zurück. Oh, das hat genau gereicht.
Und hat es um den anderen auch komplett gefallen?
Den anderen hat es auch gefallen.
Oh, du bist so süß.
Trettmann ist nur eine Folge eingeschlafen.
Oh Gott, weil das macht, also diese,
aber wir waren sehr müde.
Dieses Gefühl, das macht mir teilweise so Angst, dass das auch Leute so zusammenhören und diese Angst, dass dann irgendwer sagt, boah, ist das wack, kannst du das mal bitte ausmachen?
Ich auch so Angst.
Ey, das macht mich fertig, ne? Das ist so schlimm. Ich habe das jetzt auch mit anderen Leuten, die mir dann irgendwie so sagen, ja, ich habe jetzt irgendwie angefangen, so das zu hören. Und dann melden die sich aber nicht mehr, ein paar Tage. Und dann bin ich so, oh Gott, jetzt ist vorbei. Die finden es so scheiße, dass sie jetzt nicht mehr schreiben und so. Das ist ganz schlimm, ey.
Aber bist du nicht selber andauernd oder seid ihr nicht selber andauernd in dieser Lage, weil man ja ständig Musik geschickt kriegt und man hat ja immer, egal mit welchem Output, man hat immer dieses Gefühl, oh Gott, das tut so weh, wenn das jemand anderes hatet. Ich kenne Leute, die das überhaupt nicht juckt. Mein Bruder zum Beispiel, den interessiert das gar nicht, wenn irgendjemand was nicht mag. Das kratzt ihn null, macht ihn nicht traurig. Aber wenn mir eine Person zu irgendeiner Sache, sei es eine Insta-Story, sagt, dass das irgendwie doof ist, ist mein Herz so gebrochen einfach.
Also das muss ich sagen, das ist bei mir bislang nicht so doll gewesen, aber jetzt bei diesem speziellen Projekt, das hätte ich auch nie gedacht. Ich kann jetzt, glaube ich, ein bisschen mehr auch nachvollziehen, wie sich das so für einen Künstler anfühlen muss, der irgendwie 1-2 Jahre an einem Album arbeitet und das veröffentlicht, wie verletzlich man auch dadurch wird und wie schwierig das dann auch teilweise ist, mit irgendwelchen Rezensionen oder so umzugehen. Ich merke das jetzt bei das allerletzte Interview, das ist halt so wirklich mein bisheriges Lebensprojekt in Anführungszeichen. Ich habe so krass viel Energie da reingesteckt. Und wenn jetzt einfach jemand so um die Ecke kommt und sagt, das ist scheiße, das bricht mir halt wirklich das Herz. Aber ich muss natürlich trotzdem damit leben, dass es das bestimmt auch geben wird. Verrückterweise. Ich habe einen einzigen Twitter-Kommentar bis jetzt gelesen. Einen einzigen. Und ansonsten, also das war so ein Troll-Kommentar, dass es halt irgendwie scheiße ist. So, aber ansonsten nichts.
Krass.
Niemand. Also es gab ein paar natürlich einzelne Kritikpunkte, aber es hat niemand irgendwie gesagt, das ist scheiße. Und das ist so, oh, okay, cool.
Aber wenn es Kritik ist, die man vielleicht auch selber nachvollziehen kann. Ich meine, das war jetzt so ein langer Prozess, dann ist es auch nicht so verletzend, als wenn jetzt einfach jemand so aus richtiger Ernsthaftigkeit sagt, ja, das ist Riesenmüll oder so.
Voll. Wusstest du denn, als du angefangen hast, das zu schreiben, dass es dann schon von Spotify genommen wird oder?
Also die, ehrlich gesagt, die ganze Entstehungsgeschichte mit Spotify ist auch ein bisschen absurd und ich finde es auch so lustig, weil einer der wichtigsten Hauptverantwortlichen für das Projekt weiß erst seit dem Making-of, was da überhaupt passiert ist, ne? Weil, also das muss ich dazu sagen, wir haben halt Ewigkeiten hin und her überlegt, was wir dann zusammen machen und es gab halt diesen einen Moment, wo ich eigentlich so dachte, wir werden hier gerade nicht so zusammenfinden, so mit unseren Ideen, weil es war immer so irgendwas mit Rap und Crime, das sind so meine zwei Steckenpferde und irgendwas müssen wir doch damit hinkriegen. Und dann, eigentlich war es so wie das allerletzte Gespräch, unser letztes Meeting zusammen, ob wir jetzt was zusammen machen oder nicht. Und dann habe ich halt gesagt, ja, wie wär's denn, wenn ich einfach eine fiktive Geschichte schreibe? Also ich wollte ja immer ein Buch schreiben, ich wollte ja immer irgendeine Geschichte schreiben, aber eigentlich nichts mit Rap. Und dachte dann so, okay, vielleicht kriege ich sie damit, wenn ich jetzt sage, ich schreibe eine Geschichte und die hat was mit Rap zu tun. So. Und dann waren alle so, okay, und worum geht's da? Und ich hatte es so ein bisschen mehr so verkauft, als hätte ich schon voll die Story, als wäre der Plot schon da und es wäre so eigentlich nur noch eine Frage der Zeit, dass ich es jetzt irgendwie noch ein bisschen zusammen aufschreiben muss. Und ich habe mir das wirklich, also es ist innerhalb dieses Gesprächs einfach in meinem Kopf entstanden. Das war wie so ein Geistesblitz. Also genau das, was ich jetzt zu euch gesagt habe, nämlich, da ist eine junge Frau und die schleust sich ein beim Hip-Hop-Magazin als Moderatorin und will den größten Rapper Deutschlands umbringen. Das habe ich in dem Moment mir ausgedacht, habe es ausgesprochen und alle waren so.
Und du selbst auch so.
Und dann hieß es halt auch vor allem so, wäre cool, weil das war, glaube ich, so Freitag, wäre cool, wenn du mal am Montag komplett so ein kleines, so einen kleinen Plot rüberschickst, mal genau aufschreibst, die Figuren und so. Und ich so, ja, genau, klar, bis Montag. Ja, ist ja auch alles schon total ausgearbeitet in meinem Kopf. Und so ging das dann halt los. Und das war so krass, weil es hat halt Ewigkeiten gedauert, bis das alles so richtig offiziell wurde. Natürlich verstehst du ja auch, also weil für Spotify war es ja auch eine völlig komische Situation. Was ist denn das jetzt für ein Projekt eigentlich? Wo gehört denn das hin? Die mussten das ja auch mit den internationalen Bossen da besprechen. Und dann hat es, glaube ich, einfach nochmal fast ein Jahr gedauert, bis es auf einmal hieß, so, und jetzt hast du noch 4 Monate oder so. Und ich war so, oh, witzig, schon wieder so eine Situation, okay, krass, dann muss ich jetzt mal wohl anfangen. Also ich habe halt, ich glaube, ich habe ungefähr ein Dreivierteljahr an der ersten Folge geschrieben. Also ich habe wirklich daran mich kaputt gearbeitet, weil es war immer wieder, nee, das ist scheiße, nee, das will ich nicht, nee, noch wieder umgeschrieben und so. Und ich habe eigentlich sozusagen ein Jahr für die erste Folge gebraucht und ein halbes Jahr oder 4 Monate für den Rest. Also so völlig verschoben.
Also hast du sogar schon angefangen, bevor die überhaupt dir das Okay gegeben haben?
Ja, einfach in der Hoffnung, aber eben nur die erste Folge. Aber da dachte ich auch die ganze Zeit, hoffentlich sagen sie nicht zu. Genauso wie hoffentlich stürzt hier das Festival zusammen, damit ich nicht moderieren muss.
Hoffentlich geht Spotify pleite jetzt.
Ich habe wirklich gedacht, hoffentlich kommt nicht der Tag, an dem sie sagen, wir wollen, weil ich so unzufrieden war mit der ersten Folge die ganze Zeit, dass ich dachte, worauf habe ich mich da eingelassen? Warum habe ich das überhaupt gepitcht, weil am Ende verkacke ich das hier und die alle hassen mich. Spotify hasst mich, die ganze Welt hasst mich, ich hasse mich und alles ist im Arsch. Das war eben wieder mal mein Horrorszenario, aber dann irgendwie, auf einmal hat es dann komischerweise doch irgendwie.
Was hättest du gemacht, wenn Spotify es nicht genommen hätte? Wärst du zum Verlag gegangen?
Ich hätte es wahrscheinlich probiert, aber es hätte mich, glaube ich, auch ganz schön doll, genau, weil sie haben ja dann auch anhand, also ich musste dann sozusagen, die erste Folge habe ich dann irgendwann endlich komplett geschrieben und den aufgenommen und das war ja für mich, muss ich einfach sagen, das erste Mal in meiner ganzen Zeit, in der ich geschrieben habe, und ich habe ja wirklich, seitdem ich schreiben und lesen kann, schreibe ich halt, und ich habe das ja nie irgendwem gezeigt, immer nur meiner Mama, irgendwie ein paar Freunden von mir, und dieser Moment dann zu sagen, hier, das ist die erste Folge, das habe ich geschrieben, und quasi wildfremde Menschen darüber entscheiden zu lassen, ob das jetzt gut ist oder nicht, das war so krass. Ich habe einfach 5 Tage lang wirklich da gesessen und wusste so jetzt, das entscheidet jetzt alles für mich, so wie es weitergeht. Oh, sorry, dass ich darüber auch so, ne, aber ich merke jetzt, es ist immer noch, es ist so aufregend für mich, alles ist völlig absurde Zeit eigentlich hinter mir, so die letzten 6 Monate.
Sehr, sehr schön, mit wie viel Energie du darüber erzählst und mit wie viel Leidenschaft. Und ich habe auch noch eine Frage, als wir das im Tourbus gehört haben, so, wir waren halt zu viert und wir kamen halt nicht drum rum, ständig Charaktere mit Personen zu assoziieren, die wir halt kennen. So, also sei es Clara und, oder sei es andere Akteure, die da irgendwie mitspielen. Deshalb, also habe ich mich die ganze Zeit, oder wir haben uns gefragt, wie viel von dir in dieser Person, in der Hauptrolle drinsteckt und wie viel auch die Rapper, um die es ja geht, du aus deiner Vergangenheit irgendwie adaptiert hast oder Teile davon.
Also es gibt dazu natürlich, ich kriege sehr, sehr viele Nachrichten auch. Also es gibt Leute, die schicken mir so Nachrichten und haben komplett zu jedem Rapper mir aufgeschrieben, wer das ist und wer das sein könnte. Also finde ich mega spannend, weil das auch unterschiedliche Interpretationsweisen gibt.
Das haben
wir
auch gemacht.
Echt? Ja. Boah, das würde mich voll interessieren. Hast du das irgendwo?
Ja, ich habe es natürlich noch im Kopf. So, wir haben das einfach zusammengetragen, also
ohne,
was wir dachten.
Ohne, dass ich jetzt dann dazu was sage. Wollen wir mal bei einem oder zweien, sagst du mir einfach, was ihr dachtet und ich lasse das mal so auf mich wirken.
Also wir hatten zum Beispiel MC Bomber im Gespräch.
Und
dann,
für wen? Also weißt du das noch?
Ja, ich will jetzt auch nicht so viel von der Story verraten irgendwie. Für Leute, die es noch nicht gehört haben. Aber auf jeden Fall, es ist jetzt auch schon wieder 2 Wochen her und ich habe sehr kurze
ist nicht wahrscheinlich die Namen alle
aber
ein
einer der ersten von den Aggro-Rappern war so auf jeden Fall so MC Bomber, Karate Andy, dann war auch Bushido im Gespräch für einen der weiteren Akteure, genau, so, das sind die Sachen, an die ich mich gerade noch erinnere,
ja,
aber du kannst es auch einfach so stehen lassen.
Also es ist so, dass ich muss wirklich zugeben, es gibt manche Rapper, die sind also in der Geschichte, die sind vielleicht so eine Mischung aus einerseits real existierenden Personen und vielleicht auch real existierenden Situationen. Aber natürlich sind diese auch alle nur rein zufällig. Das muss man ja auch aus rechtlichen Gründen immer noch dazu sagen.
Das hat Bowser ja auch am Ende gesagt.
Absolut.
Da habe ich richtig gelacht, als ich das gehört habe.
Ja, also es ist natürlich, wie gesagt, alles rein zufällig. Aber es kann natürlich auch mal sein, dass dazwischendurch Sachen reingerutscht sind. Und natürlich auch, also bei Clara ist es halt, glaube ich, das Interessante, dass sie eigentlich eine Mischung ist, einerseits ganz viel aus mir und ganz viel aus meinem kompletten Gegenstück. Also ich habe es eigentlich bewusst so ein bisschen so auch gemacht, dass da wirklich sehr viel von mir drin ist, aber auch sehr viel, was ich auf gar keinen Fall bin. So. Und das ist, glaube ich, immer so ein Hin und Her. Und das macht es, also für Freunde auch so, also gute Freunde von mir, die das hören, teilweise auch sehr verrückt, weil die natürlich auch dann sagen, warte mal, ey, ist das nicht wirklich passiert? Ich erinnere mich doch irgendwie daran, oder? Und so, ach nö, ist ein Zufall. Ja.
Ich, wo du gerade gesagt hast, das komplette Gegenstück, da musste ich genau, als du das gerade gesagt hast, schmunzeln, weil Clara deine Hauptrolle in dem Hörbuchserie, sie sagt, dass sie so überpünktlich ist. Mhm. Und da dachte ich mir, that's not her.
Ja, das ist tatsächlich genau eine so eine Sache. Clara kommt immer ungefähr so 15 bis 30 Minuten zu früh und das ist genau mein Ding, was ich immer zu spät komme.
Ja, sehr gut.
Und
es ist wie bei Stranger Things, in der es die Schattenwelt noch gibt, wo einfach alles stimmt. Im Gegenteil stattfindet.
Ja, genauso ist es auch mit mir und Clara, ja.
Und ich habe mich immer gefragt, weil du liest ja immer diese Crime-Zeitschriften. Mhm. Ich kann sowas einfach nicht. Träumst du nicht schlecht?
Nee, also ja, doch, manchmal schon, aber das gehört für mich einfach zum Leben dazu, auch mal schlecht zu träumen. Ich wollte gerade sagen, klar träume ich schlecht, auf jeden Fall.
Aber nicht aufgrund der Zeitschriften vielleicht, oder?
Ich glaube, ich beschäftige mich halt so, das klingt eigentlich echt schrecklich, aber ich gucke fast jede Nacht vom Einschlafen Medical Detectives. Das heißt, ich habe jede Nacht, bevor ich ins Bett gehe, den Input von mindestens 5 bis 15 Mord- und Totschlaggeschichten. Ich bin da, glaube ich, auch abgestumpft.
Boah, einfach. Ich kann das gar nicht.
Also ich lese das auch total gerne und in der letzten Crime-Ausgabe war auch eine Statistik drin, dass es so 80% der Leser sind einfach weiblich, sind einfach Frauen krank, und nur 20% Männer. Also es gibt so eine Affinität von Frauen, die einfach sich für so einen Stuff interessieren. Und ich lese auch voll gerne Bücher über echte Kriminalfälle von irgendwelchen Kommissaren, die jetzt in Rente gegangen sind, die ihren ganzen Scheiß mal aufschreiben. Finde ich mega spannend.
Ich finde das auch für Abgründe. Ich finde das auch total. Finde ich auch. Ich liebe Abgründe. Ich liebe es, mich über kranke Sachen zu informieren. Aber was ich halt einfach, was habe ich letztens? Ich glaube, Orange is the New Black. Vor, keine Ahnung, 2 Jahren, als das rauskam, habe ich das angefangen, 3 Folgen geguckt, 2 Tage am Stück einfach nur noch davon geträumt, dass ich da auch mit im Gefängnis sitze und ich komme einfach nicht klar.
Du bist tatsächlich ein bisschen zart beseitigt.
Ich bin einfach
vielleicht.
Sehr, sehr sensibel. Sehr.
Aber das ist ja auch schön, wenn man so ist.
Ich weine
auch
im Schlaf.
Aber für Mädchen wie dich gibt es ja Romcoms. Das wäre jetzt nichts für mich.
Ja, ich weine und dann wache ich auf. Und dann ist mein Gesicht auch voller Wasser und so, also voller Tränen natürlich. Und ich habe aber luzides Träumen gelernt, also dass ich meinen Traum steuern kann. Und ich habe gelernt, mich aus gruseligen Träumen rauszuzählen, damit ich dann nicht mehr weiter gruselig träumen muss.
Das erinnert mich gerade ein bisschen an meine Hypnose. Ich habe ja mehrere Hypnosen gemacht und dieses Weinen und rauszählen und so, das kenne ich von der Hypnose. Aber vom
Das habe ich noch nie gehört. Unbedingt.
Wofür hast du Hypnose gemacht?
Ich habe einmal eine Nichtrauchhypnose gemacht. Ich habe so, das ist ja auch zum Beispiel das Ding, Clara fängt ja in der Geschichte an zu rauchen. Ich habe aufgehört zu rauchen.
Das stimmt, habe ich mir.
Ich war ja so eine ganz krasse Kettenraucherin und ich habe tatsächlich dank Hypnose aufgehört. Das hat wirklich, muss ich echt sagen, so ein bisschen mein Leben vielleicht sogar gerettet. Klingt jetzt ein bisschen überzogen, aber ich hatte halt so ganz krasse körperliche Sachen schon so von meinen, weil ich habe wirklich Nikotinvergiftungserscheinungen schon, glaube ich, gehabt,
Alter.
So viel geraucht habe, dass, ich auf jeden Fall, also Hypnose, muss ich ehrlich sagen, hat mir den Arsch gerettet, würde ich jetzt mal so sagen.
Ja.
Okay. Bisschen Musik, ne?
Ja,
es ist auf jeden Fall ein bisschen Zeit. Ich mache mal doppelte Geschwindigkeit. Wir hören jetzt Joey Bargeld mit Party Leben von der neuen Kitschkrieg produzierten EP. Mega der Track, ich liebe den so krass. Es besteht nur aus 2 Wörtern und richtig geilen Akkorden. Liebe ich richtig heftig. Dann Ballar. Hast du mitgebracht von Xatar, featuring AZ.
Ja, das liegt daran, dass wir müssen dazu sagen, dass heute was ist heute für ein Datum? Der 3.7.?
Es ist auf jeden Fall kurz vor Splash und Frauenfeld.
Genau, der 3.7. Und dadurch, dass Josi und ich jetzt 2 Wochen einfach sowas von dem Stress sind, Josi jetzt aufs Splash geht und ich aufs Frauenfeld und Lotti wahrscheinlich auch super viel zu tun hat, haben wir uns heute schon getroffen. Und morgen, also am 4. Juli, habe ich eine große Geschichte mit KMN und Red Bull. Jetzt kann ich es natürlich schon sagen, weil das ist ja hier, wir sind ja hier in der Vergangenheit.
Was machst du denn da?
Wir machen einen Stunt, wo wir in die
ein
Höhe.
Stunt?
Ein Stunt, ja.
Ach, ein Stunt, ja.
Dachtest du, ich will Stunt sagen?
Nee, ich habe jetzt gar nicht. Manchmal gibt es keine Assoziation von Wörtern und mir.
Ich musste mal einen Sachtext vorlesen.
Oh, jetzt gehen die Schulgeschichten wieder los.
In der 9. Klasse. Und da ging es darum, dass ein Bauer sein Beet vermessen möchte.
Den hast du ja schon erzählt.
Verdammt.
Tut mir leid.
Ey, bei Mathe war ich auch schon raus. Hab ich gehört, da bin ich schon weg.
Ich hab vorgelesen, der Bauer möchte sein Beet vermessen. Boah, ich habe so Anschiss bekommen.
Oh Mann, ich lieb, wie du die Geschichte einfach zum dritten Mal wieder gleich erzählst und dich darüber wieder selber so niedlich kaputt lachst.
Auf jeden Fall werden wir mit einem riesengroßen Container 20 Meter in die Luft gezogen, wo dann ein 45-minütiges Interview stattfinden wird.
Mega.
Und dann machen die dort 5 Minuten ein Konzert und dann kommen sie runter und machen das Konzert weiter. Aber die brechen diesen Weltrekord da. Und eben weil das morgen.
Ja, und du bist ja dann auch mit dabei. Du bist
genau.
Also das
du kommst ins Guinness-Weltbuch.
Wirklich? Für das höchste Interview der Welt oder was?
Das eine gute Idee.
Wie war, so habe ich das jetzt verstanden. Nein? Okay.
Nee, das höchste Konzert.
Ach so.
Aber das höchste Interview.
Ja, das ist ja dann das allerhöchste Interview.
Ey, wirklich, Hashtag. Das ist auch das allerhöchste Interview. Und es ist auch
Dai.
Das, ah, oh, ja, das allerhöchste.
Hashtag Dai.
Dahi. Ah, Dahi, ja. Okay, gut.
Geil. Ja, jedenfalls, weil AZ ja auch Teil der KMN-Gang ist. Das ist ja also diese große Geschichte morgen, weil die ja jetzt gerade das erste Mal, nachdem alle im Knast waren, hintereinander weg, das erste Mal alle zusammen sind und wirklich auch miteinander reden dürfen, haben die jetzt einen Track zusammen aufgenommen und sind morgen das erste Mal zusammen auch auf der Bühne. Und ich bin todesaufgeregt, Durchfall bis zum geht nicht mehr. Okay. Und ja, deswegen dachte ich mir, Mensch, AZ und Chata können wir auf jeden Fall mal ballern.
Und wir hören noch einen Track vom bald erscheinenden Album von Casper und Materia, Champion Sound. Und nice. Die haben beim Kosmonaut, haben die das ja bekannt gegeben als Secret Act. Und das muss so geil gewesen sein. Es war ein Tag, bevor wir da waren. Es stand einfach nur da, Secret Act. Mhm. Und keiner wusste, was passiert. Und als erstes kommt Rin auf die Bühne, macht ein paar Songs. Und alle waren schon so, okay, das ist euer Secret Act, come on. Danach kam Bowser auf die Bühne und da hat sich schon die Freude so ein bisschen gesteigert. Danach kam Haiti, danach kam Crow, wow. Und danach kam Casper und Materia. Und alle zusammen waren der Secret Act, um das Album 1982, was jetzt bald erscheint, anzukündigen. Und daraus hören wir einen Song, der schon mal ein ganz nicer Vorgeschmack ist.
Ja, absolut. Die sind ja auch auf irgendeinen Truck hinten drauf und sind durch die Menge gefahren und haben dann erstmal dort in der Crowd irgendwo ein Mini-Konzert. 7 Uhr morgens oder
genau,
sowas?
Genau, aber das ist der Wecker, der Weckdienst.
Nice. Let's never do that. Gut, hören wir ein bisschen Mucke.
Machen wir Party.
Hier sind deine Homegirls zurück auf Spotify Boom FM. Zu Gast ist die wunderbare Vis-a-vis. Und ich möchte mit dir eine neue Rubrik, die wir letzte Woche oder vor 2 Wochen ins Leben gerufen haben, ausprobieren. Und das ist der Wikipedia-alternative Faktencheck.
Oha.
Ja.
Oh Gott.
Ja.
Jetzt kommt mein Wikipedia-Artikel.
Jetzt kommt dein Wikipedia-Artikel. In kurzen Stichpunkten zusammengefasst.
Schon wieder vergessen, dass wir diese...
Wir haben die Erfahrung gemacht, beziehungsweise die Vermutung, dass auf Wikipedia auch einfach ganz schön viel Müll steht. Und das werden wir jetzt mal überprüfen anhand deines Eintrags.
Ich war da lange nicht mehr drauf.
87 geboren.
Richtig.
Moderatorin, Schauspielerin, Autorin und Rapperin aus Berlin.
Gott, also 2 Sachen möchte ich gerne streichen.
Ja, gerne.
Also Schauspielerin, ja, ich war halt als Kind und also Jugendliche habe ich schon geschauspielert, aber ich
und
bin
da
ja
Und da komme ich gleich mal dazu.
Okay.
Filme, in denen du mitgespielt hast.
Ja.
Lucy.
Ja.
Das finde ich krass, weil der war. War das nicht mit Scarlett Johansson?
Nein, um Gottes Willen. Oh, das wäre witzig gewesen, okay. Wenn ich so in so einer Hollywood-Produktion mitgespielt. Nee, das war ein deutscher Film, aber ich hatte da auch eine mini-kleine Rolle. Aber jetzt mal, was sind da noch für Filme?
Stephanie, eine Frau startet durch.
Gott.
Liebe oder Leben. Pommery oder Putenbrust.
Mhm. Was ist das denn?
Ich bring dich hinter Gitter.
Ey, das sind aber auch nur die Wacken-Filme, ne?
Geil,
damit es auch so klingt, als hätte ich nur in so billigen. Nichts gegen die Filme jetzt, aber das eine ist zum Beispiel eine Serie, dieses Für alle Fälle Stephanie. Das war eine Serie, da habe ich in einer Folge mitgespielt, da war ich 12 oder so. Ja, aber es stimmt, aber da fehlen halt noch einige Filme und auch meine Theaterstücke. Entschuldigung mal bitte, ich habe am renommierten Max im Gorki Theater gespielt, nicht nur in solchen Filmen,
Hallo.
Die so heißen. Also ja, ich habe tatsächlich, muss ich schon sagen, ich habe 10 Jahre in Filmen und Serien und am Theater gespielt, aber es hat nicht gereicht, so.
Aber also, du bist so talentiert auf so vielen Wegen.
Ich freue mich einfach, dass wir heute einen Track von dir.
Oh Gott.
Nein, Quatsch.
Oh Gott. Okay, das ist jetzt das nächste
Thema.
Da kommen
wir nämlich zum nächsten Thema. 2006 begann Vis-a-vis zu rappen. 2008 gewann sie den Rap-Contest der Graffiti Box Summer Jam. Mhm. Dabei setzte sie sich gegen 50 männliche Bewerber durch. Mhm. True?
Ja, das stimmt. Damn. Tatsächlich.
Ja, weil du gespittet hast?
Also es gab Menschen, die mir im Nachhinein nachgesagt haben, dass ich halt nur gewonnen habe, weil ich eine Frau bin und eventuell war das auch so, keine Ahnung. Ey, ich habe jetzt halt nicht krass gespittet, aber ich muss schon sagen, ich habe schon mir viel Gedanken gemacht über meine Show dort, so. Ich habe halt, das war schon, ja, es war jetzt wahrscheinlich musikalisch keine Meisterleistung, was ich da abgeliefert habe, aber ja, es war trotzdem einfach immer so, dass andere Menschen besser gerappt haben als ich und ich bin auch froh, dass ich das dann, glaube ich, 1 Jahr später dann auch wieder an den Nagel gehangen habe oder 2. Weil ich halt einfach gemerkt habe, dass es andere Menschen besser können. So war das mit der Schauspielerei auch. Ich habe immer Bock gehabt, nur so lange etwas auszuprobieren, bis ich gemerkt habe, dass ich da an meine Grenzen stoße. Und wenn ich merke, dass ich in etwas, es klingt jetzt ein bisschen vielleicht komisch, ne? Aber also beim Schauspieler war es halt ganz oft so, ich war immer bei den Castings die zweite. Also ich bin durch tausende Castingrunden gegangen und immer am Ende hat die andere die Rolle bekommen. Es hat mich verrückt gemacht. So. Und irgendwann habe ich mir gedacht, nee, es zeigt einfach, es soll nicht so sein. Und beim Rappen habe ich auch gemerkt, es wird immer so sein, dass jemand anderes krasser ist als ich und das macht mich verrückt. Also will ich lieber was machen, was ich vielleicht besser kann als alle anderen. So.
Du hast vorhin gesagt, du schreibst auch schon, seit du denken kannst. Was ist da so dein Verhältnis zur Literatur?
Oh Gott, stimmt, warte mal ganz kurz, stand da Autorin drin in meinem Wikipedia-Artikel?
Der wurde total aktuell aktualisiert. Aktualisiert. Ja. Da steht nämlich auch schon das allerletzte Interview
drin. Wow. Oh Gott, das finde ich aufregend, weil das muss ich jetzt ehrlich sagen, ich glaube, ich bin jetzt auf keinen Titel stolzer als auf Autorin, muss ich wirklich sagen.
Das ist mega süß.
Also das ist so, das würde ich mir am liebsten sofort irgendwo hin tätowieren lassen, Autorin.
Du hast ja ein Tattoo von einem Autor, den du...
Ja.
Erzähl mal ganz kurz.
Genau, das ist auch relativ wichtig jetzt für die Phase gewesen rund um das allerletzte Interview, weil ich bin halt der allergrößte John Niven-Fan der Welt. Ich bin wirklich vernarrt in den. Also für mich steht er an allererster Stelle von allen Menschen auf der Welt, die für mich irgendwie künstlerisch was geleistet haben. Auch vor allen Musikern und so. John Niven ist mein Gott. So. Und ich habe mir halt schon seinetwegen Seid lieb tätowieren lassen, weil das ist der Leitsatz aus einem meiner Lieblingsbücher von ihm, Gott bewahre. Und vor... Wann war das? Anfang des Jahres. Ach nee, Quatsch, nee, Ende letzten Jahres. Ich glaube, im November oder so war er in Berlin und bei seiner Lesung, ich wusste schon im Vorfeld, ich muss irgendwas mir von ihm auf den Arm schreiben und tätowieren lassen. Und ich habe ihm das vorher bei Twitter geschrieben, weil er hatte mich schon auf dem Schirm wegen einer anderen Lesung. Da habe ich ihm das Seid lieb gezeigt, er ist durchgedreht. Er fand das total verrückt, dass sich jemand Seid lieb auf den Arm tätowieren lassen hat. Naja, auf jeden Fall bin ich dann dahin und nach der Lesung, ich war wirklich, also... Okay, stimmt. Das war wahrscheinlich der zweitaufgeregteste Moment meines Lebens, als ich John Niven getroffen habe, beim ersten und beim zweiten Mal. Und er hat halt die ganze Zeit überlegt, er meinte, ich kann dir nichts auf dem Arm malen, was du dir tätowieren lassen sollst, weil das ist mir unangenehm. Ich will nicht, dass du für den Rest deines Lebens da irgendeinen Scheiß auf deinem Arm hast. Und dann hat er überlegt und überlegt und überlegt und irgendwann meinte ich so, kannst du mir nicht einfach so das, was so ein bisschen symbolisch für dich steht und deine Werke, so irgendwas, was mir das vielleicht, was mich motiviert, was mich inspiriert, was auch immer. Und und dann kam er halt auf die Idee, dass er so meinte, das Wichtigste ist ja eigentlich immer, so ein Werk zu Ende zu bringen und nicht einfach nur irgendwie anzufangen, sondern den Mut zu haben, das bis zum Ende durchzuziehen und nicht auf dem Weg irgendwie zu sagen, ach naja, nee, doch, ich mache mal doch was anderes. Und deswegen meinte er, dieser Moment, wenn er auf die letzte Seite eines Buches geschrieben hat und dann drunter schreibt, The End, das ist für ihn der größte Moment in seinem schriftstellerischen Schaffen. Und dann war ich so, okay, das ist perfekt, weil ich mich noch nie getraut habe, was zu Ende zu bringen. Ich habe es noch nie geschafft. Ich habe so viele... literarische Leichen auf all meinen Festplatten rumliegen, tausende Geschichten. Und deswegen war es so, das war wie, also ich hätte es mir nicht schöner wünschen können. Und seitdem steht jetzt halt hier von ihm auf meinen Arm gemalt The End drauf. Und ja, auch wenn natürlich das allerletzte Interview noch nicht richtig zu Ende ist, aber ich werde es ja zu Ende bringen. Und deswegen, das ist, ich liebe John Niven. Aber irgendwie hat er seinen Twitter-Account gelöscht und ich wollte, es ist ein Albtraum für mich, ganz ehrlich, wenn irgendwer da draußen weiß, wie ich an John Niven wieder rankomme. Weil wir haben über Twitter kommuniziert und ich sollte ihm schreiben, weil ich habe ihm ja erzählt, dass ich an etwas sitze. Klar. Und ich sollte ihm sagen, jetzt ist er weg bei Twitter. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Ist ganz schlimm.
Seinem Verlag vielleicht
beauftragst du mal Julia Leischik mit Vermisst.
Oh, stimmt.
Auf RTL. Wieder zusammen.
Okay, gut, das ist eine sehr, sehr gute Idee.
Lucy kann wieder lustig und schlagfertig darauf reagieren und ich bin nur so mit praktischen Sachen. Aber das mit dem Verlag ist wirklich keine schlechte Idee.
Ja, das ist...
Ich habe nämlich auch einen Autor, für den ich so fühle wie du für John Niven.
Ja.
Rafik Shami heißt er.
Ah, ja,
kennst du den?
Mhm.
Genau, das ist ein syrischer Autor und immer wenn ich den sehe, also... Ihr wisst ja, wie es ist. Man begegnet halt in unserem Business die ganze Zeit irgendwelchen super über Megastars und auch Frauenfeld. Ja, Nicki Minaj läuft vorbei, Kendrick Lamar läuft vorbei. Das juckt mich halt alles gar nicht. Und ich sehe diesen Autor, ich breche in Tränen aus. Ich bin nervös, ich klammer mich an meiner Mama fest. Und ja, also der konnte das gar nicht fassen, dass überhaupt irgendjemand seinetwegen heult.
Ich kann das sehr, sehr gut nachvollziehen. Sehr,
also,
sehr doll.
Und ich und dann hatte ich ihm gesagt, dass ich, er hat eine Lesung gehabt, genau an meinem Geburtstag.
Wow.
Und das war so schön für mich. Und ich bin dann dahin und dann bin ich zu ihm hingegangen und habe ihm halt die Hand geschüttelt. Und er hatte mich erkannt von vor 4 Jahren. Und er so, du hast die letztes Mal schon geheult. Also. Und dann habe ich ihm gesagt, das ist das beste Geburtstagsgeschenk. Und dann hat er gesagt, schreib mir mal deine Adresse auf. Und dann war sein Buch 2 Wochen später das Neueste, was er dann rausgebracht hat, mit Widmung und allem drum und dran im Briefkasten. Da habe ich mich so gefreut. Und das Schlimme ist aber, ich hatte ihm schon beim ersten Mal, als ich ihn gesehen habe, so einen 4-5-seitigen Brief geschrieben und ihm den gegeben. Und dann...
klingelt jetzt eventuell mein Handy. Entschuldigung.
Also Entschuldigung. Wer ist es?
So, das ist ein Kumpel von mir.
Ich dachte, da steht Mama, weil was mit M irgendwie...
Das hätte gut sein können.
Bei Mutti muss man immer rangehen.
Genau.
Auch in der Sendung.
Die hätten wir jetzt direkt unterbrochen.
Auf jeden Fall hat er dann nie darauf geantwortet, auf den ersten Brief. Und dann habe ich gedacht, okay, wenn er mir jetzt schon das Buch schickt, dann heißt es das bestimmt, dass er irgendwie so Briefkontakt jetzt mit mir haben möchte. Und dann habe ich ihm daraufhin nochmal einen riesengroßen, mega langen Brief geschrieben und er hat auch nie.
Einen riesengroßen. Ich muss mir so vorstellen, wie er den so eine halbe Stunde auffaltet und einfach so riesengroß ist.
Schön. Ja, und den hat er halt auch nie gelesen. Da war ich wirklich sehr, oder nicht drauf geantwortet. Da war ich
jetzt
sehr
wird aber noch dein drauf. Lieblingsautor.
Mein Lieblingsautor.
Vis-à-vis natürlich.
Vis-à-vis, ja. Schwierig, ich habe viele. Ich lese ganz wenig Romane, eher so Sachen von Precht, also Richard David Precht, so Philosophiebücher über sich
erst
selbst.
Du meinst Precht und sagst aber außerdem Precht, aber jetzt weiß ich, was du meinst.
Ah, ja. Oh mein Gott, sie ist so dumm, wie sage ich dir nur das? Das ist jetzt nicht auffällig. Nee, tatsächlich sowas, so Sachen über den Sinn des Lebens und man selbst. Ich habe tatsächlich auch gerade ein Buch gelesen, Das Kaffee am Rande der Welt, das war so ein Spiegel-Bestseller in den Staaten und auch in Deutschland und alle haben das so mega abgefeiert und das heißt auch über den Sinn des Lebens und mein Freund weiß, dass ich sowas mag und hat mir das geschenkt. Ich habe es durchgelesen und ich dachte, wow, das erste Buch mit dem Prädikat Scheiße.
Es ist wirklich das so auf Instagram habe ich gesehen.
So ein Kackbuch, das sind so Glückskeksweisheiten auf 100 Seiten und okay, aber und ich habe das dann auf Instagram gepostet und alle so, was, das hat mein Leben verändert und so. Und ich so, Leute, das habt ist ihr noch wie Leute? Nie über euch selbst nachgedacht? Also sorry, aber
das ist wie Leute, die Kontra K für Dieb halten.
Ja, für die Leute ist das Buch genau das Richtige.
Guck mal, wie Vis-à-vis jetzt schön leise.
Was soll ich denn hier, habt ihr hier so ein Kontra-Karting am Laufen? Keine Ahnung.
Wir haben eine Kategorie, die heißt Motivationsspruch oder Kontra-K. Wo wir so, weißt du, kennst du so...
so Kalendersprüche oder auf Heckscheiben Aufkleber und so ein Zeug.
Ja, für mich ist ja auf Facebook gibt es halt immer so, wo so ein kleiner Zwerg am Ende des Regenbogens steht, so richtig geil schlecht animiert. Und dann steht da so ein Spruch drüber. Die ähneln den Kontra-K-Sprüchen eigentlich sehr, muss ich sagen.
Ich distanziere mich natürlich von diesen Aussagen jetzt hier.
Wahrscheinlich können wir uns auch ein Stück weit einfach alle mit Clara identifizieren, weil wir einfach so ein bisschen, ne?
So eine leichte Mordlust?
Nee, das nicht. Einfach so, dass man als Frau in der Szene, und da sind ja viele Situationen beschrieben, die wir vielleicht alle irgendwie schon mal erlebt haben, obwohl ich wahrscheinlich nicht so krass.
Also ich muss da immer so ein bisschen aufpassen aus rechtlichen Gründen, aber ja, es ist natürlich einfach, also es wäre gelogen, wenn ich nicht sagen würde, dass ich nicht auch irgendwie Clara auch ein Stück weit verstehen kann oder mir denke, ach Mensch, hups, ist mir das passiert oder ist mir das nicht passiert? Oder fährt gerade die Prenzlauer Berg vorbei am Fenster hier? Oh, schön.
Krass, vor allem guck mal, wie viel Umweltverschmutzung für die vier Omas, die da drauf sitzen. Naja, ganz ehrlich,
aber
da wird so
feiern
viel,
ihr Leben, Alter.
Da wird so viel Schmutz gerade in
ich
die Luft
mich
geblasen.
Gerade, aber du hast vollkommen recht, ja, okay, gut.
Du hast gerade eben davon gesprochen, dass Kontra K, dass du dich davon distanzierst. Da wollte ich dich fragen, wie es bei dir mit klaren Meinungsäußerungen zu Musik generell im Hip-Hop steht.
Schwierig.
Ja.
Ja, sehr schwierig. Das ist ja auch so etwas, was Clara dort direkt zu Beginn ihrer Karriere
macht, also.
bei raphead.net direkt von Nina gesagt bekommt, so nach dem Motto, äußer lieber nicht zu doll, wie du was findest, weil du sonst einfach am Ende wahrscheinlich diesen Rapper nie wieder interviewen wirst oder Stadtverbot kriegst. Und ganz ehrlich, dieses Gefühl hatte ich eigentlich auch schon von Anfang an so meiner Zeit als deswegen sage ich auch so ungern immer Rap-Journalistin, weil ich das dann eben auch anmaßend finde. Ja. Ich finde, dass eine Journalistin schon eigentlich sehr viel klarer zu ihrer Meinung stehen sollte und das habe ich in wenigen Fällen, was jetzt zum Beispiel gerade das Musikalische betrifft, getan. Zum einen, um mich zu schützen, aber auch oft, weil ich muss auch ehrlich sagen, das klingt jetzt vielleicht wie eine Ausrede, aber ich bin auch ein sehr empathischer Mensch und ich habe auch echt Angst, Menschen einfach zu verletzen.
Das kenne ich so gut.
Es ist wirklich so, weil genau das, also ich habe ja auch Freunde, die Musik machen und jetzt durch dieses, das allerletzte Interview verstehe ich es vielleicht noch mehr, da gibt es einfach Menschen, die brennen da auch dafür und für die ist das so ein wichtiges Thema, die Musik und ich finde es vielleicht aber mega wack und denke mir so, Alter, das Album ist ein Haufen Scheiße, tut mir leid.
Aber komm nochmal zu mir in die Sendung.
Aber ich denke mir dann so, wenn derjenige so viel Herzblut da reingesteckt hat und das so fühlt und das für den ja natürlich auch seine Existenz bedeutet, wer bin ich denn, dass ich dem sage, das ist scheiße, weil andere Leute finden es ja wiederum auch richtig cool. Ja. Und also, dass ich jetzt sage, ein Haufen Scheiße, das weiß ich natürlich auch, ich glaube, das habe ich auch selten, weil ich eben dazu neige, außer der Mensch ist auch ein Haufen Scheiße, aber wenn das ein guter Mensch ist und der wirklich auch da viel Arbeit und Leidenschaft und so reingesteckt hat, dann möchte ich auch nicht diejenige sein, die sagt, du, vielleicht machst du doch nochmal eine Umschulung zum
Schlosser,
Fleischerei-Fachverkäufer oder so. Also, das will ich mir irgendwie auch nicht anmaßen, deswegen, ich glaube, ich werde auch niemals eine richtig gute Journalistin, Hip-Hop-Musikjournalistin in dieser Hinsicht sein, sondern auf einer anderen Ebene, weil ich mag das nicht, finde es ganz schrecklich, Leuten so krass Kritik irgendwie geben zu müssen.
Kann ich voll nachvollziehen, auch vor allem dieses, wenn der Mensch nett ist, dann kann ich auch nicht in der Öffentlichkeit sagen, dass ich die Musik schlecht finde. Aber wenn ich weiß, der Mensch ist halt ein Hund, habe ich davor gar keine Skrupel, weil ich mir halt denke, okay, du bist vielleicht, du bist in, keine Ahnung, mehreren Situationen respektlos mit mir und vielen anderen Leuten umgegangen und darum weiß ich. Und dann kann ich auch sagen, okay, da muss ich jetzt auch keine Rücksicht auf deine Gefühle nehmen. Was jetzt nicht bedeutet, dass ich über Musik, die ich schlecht finde, gut spreche, sondern dass ich dann halt auch, wie du es gerade gemacht hast, vielleicht einfach den Mund halte.
So. Ich habe Respekt davor, dass du das so machst. Krasserweise bei mir kommt auch noch ein Faktor dazu. Ich bin höchstgradig harmoniebedürftig und zwar so extrem, fast schon krankhaft, dass ich dazu neige, selbst wenn Menschen böse zu mir waren und böse Sachen zu mir gesagt haben, dass ich lieber einfach sage, okay, ist egal, komm, scheiß drauf und irgendwelche lapidaren kleinen Entschuldigungen oder so annehme oder auch gar keine Entschuldigung, aber mich dazu auch nicht weiter öffentlich äußere, weil ich Angst davor habe, dass es sich weiter irgendwie hochschaukelt oder eskaliert. Und das ist für mich wirklich ein Horror. Ich hasse das, wenn Menschen sauer auf mich sind, ich sauer auf Menschen bin. Ich hasse Konfrontationen so auf eine, also ich bin überhaupt nicht konfliktscheu. Wenn es einen Konflikt gibt, rede ich da gerne drüber, aber ich hasse das, wenn ich mit irgendwem so ein ernsthaftes Problem habe. Ich finde es schrecklich.
Ich weiß voll, was du meinst. Ich glaube, ich pokere dann meistens darauf, dass, wenn ich jetzt weiß, die Person ist sowieso ein Arsch und das kommt ja, ich glaube, das ist jetzt in diesen ganzen Jahren vielleicht zweimal passiert, dann ich kriege gerade so einen Daumen hochgezeigt von außen. Ich rede jetzt gerade über was Ernstes, Mann. dass ich dann einfach denke, okay, es wird eh nicht zu einem Konflikt kommen, weil du bist gerade so weit weg von mir und ich werde alles dafür tun, dass du auch keinen Schritt näher an mich rankommst. Aber ich kann so gut nachvollziehen, was du meinst, weil für mich ist echt so, wenn ich mit irgendjemandem Stress habe, dann, ich kriege halt ein Magengeschwür gefühlt. Mir geht's so schlecht. Einfach nur dieses Gefühl, dass irgendjemand mich auch nur nicht mag. Ich hasse das.
Ich finde das auch ziemlich unangenehm.
Ich nicke euch mal zu und muss leider sagen, dass meine Fitness-Tracker-Uhr mich gerade dazu animiert, ein paar Schritte zu gehen. Yes. Deshalb würde ich sagen, was ich muss das schon einhalten, denn? Sonst schaffe ich meine 250 Schritte pro Stunde nicht.
Pro Tag
nicht. Und ich würde sagen, wir dancen jetzt einfach ein bisschen zum nächsten, ein bisschen progressiveren Block. Und zwar hören wir Nitty Scott, hast du schon mal mitgebracht?
Schon mal?
Mit La Diaspora.
Ja, super nice.
Nächster mega geiler Track von ihr, der auch schon ein bisschen älter ist, Pussy Power. Dann hören wir Talk Up von Jay-Z featuring Drake vom neuen Scorpion-Album. Und du hast mitgebracht Beyoncé und Jay-Z. Scheiße, wir wollten auch noch über das Kack-Konzert reden.
Oh, fuck.
Das haben wir auch noch nicht gemacht.
Ja, machen wir dann auch noch. Ey, wir haben auf jeden Fall mindestens noch 10 Minuten Zeit. Aber Talk Up, richtig, richtig fetter Song. Der Jay-Z-Part ballert. Der ist so krass gut. Es geht um... Ja gut, man kann darüber streiten, ob es um Malcolm X's Tod geht oder um XXXTentacion's Tod. Es wird der Mord an Trayvon Martin thematisiert. Also dieser Part ist einfach für mich so, gerade macht alles wieder gut, was Jay-Z für Scheiße gebaut hat. Und ja, also Beyoncé und Jay-Z, heftig. Müssen wir gar nicht drüber reden. Einfach heftig. Gut, hören wir rein. Bis gleich.
Wir sind wieder da. Hallöchen.
Hallo.
Hi. Wir haben gerade Beyoncé gehört. Ich habe echt riesen gekotzt, dass ich nicht da war. Aber das Gute an Instagram ist, ich habe das Konzert ungefähr aus allen Perspektiven gesehen, die man sehen konnte. Kannst du es in drei Worten zusammenfassen?
In drei Worten? Ich war das erste Mal starstruck, nach dem Autor, den ich getroffen habe. Wirklich, ich bin leider zu spät gekommen, habe den Anfang nicht so viel
das
zum Thema.
Das überrascht mich nicht.
So viel zum Thema drei Worte, ne? Bin zu spät gekommen, stehe so da, suche meinen Platz und guck einfach auf die Bühne und denke mir nur so: Ach, du Scheiße. Das sind einfach Beyoncé und Jay-Z gerade. Und das habe ich nie. Das interessiert mich überhaupt nicht, wer da auf der Bühne steht. Aber in diesem Moment dachte ich mir: What the fuck? Und das war halt einfach eine krasse Show. Also Beyoncé hat jeden Ton getroffen. Jeden. Ich stand teilweise einfach da, ich konnte gar nicht feiern, weil ich so nicht am Schreien, sondern so sprachlos war und nur so drauf gezeigt habe und so zu meiner Freundin geguckt habe und so zu ihr so, wie kann sie so tanzen und gleichzeitig jeden so Ton treffen.
Ja, auch jedes Face sitzt einfach. Das ist so krass, wie Barney Stinson, der einfach auf jedem Foto geil aussieht. Ich kann mir das nicht erklären.
Und soll ich euch was sagen? Ich merke wirklich, da bin ich komplett emotionslos. Ne? Das ist ganz krass. Genauso das, was du vorhin meintest, dass ich mit so viel Leidenschaft jetzt zum Beispiel dann über diesen Autor oder über das Schreiben rede. Ich merke wirklich, wenn Leute so mit voller Inbrunst über Beyoncé oder so reden, ich habe riesen Respekt vor ihr und es gibt auch Songs, die ich total feiere, aber eben genau dieser Punkt, es ist mir alles viel zu perfekt.
Das geht mir auch
so. Ich komme darauf nicht klar. Das langweilt mich und das turnt mich auch ein bisschen ab, weil ich mir so denke, sei doch nicht so eine Maschine die ganze Zeit. Sei doch bitte einfach ein Mensch. So.
Aber das hat Jay-Z mit reingebracht in die Show. Also der hat zwischendurch gelächelt, der hat mit den Leuten ein bisschen geredet und so. Das hat Beyoncé gar nicht und das ist nämlich genau auch mein Kritikpunkt. Das ist zu perfekt. Und da hat mein Bruder mal gesagt, Solange, also die Schwester von Beyoncé, ist eigentlich die bessere Version, weil sie voll nahbar ist, auch eine wunderschöne Stimme hat, die macht halt keine Banger, aber Alter, es ist genau das, du hast nicht das Gefühl, dass du da auf der Bühne jemanden siehst, den du total, aber ich komme, also das fickt meinen Kopf genau in die andere Richtung, dass ich mir denke, wie in aller Welt bist du zu so einer krassen Maschine geworden? Also ich find's geil. Ich würde es mir aber nicht nochmal angucken, weil es ging mir auch nicht so gut danach. Also weil ich hatte so das Gefühl von, das war einfach zu overwhelming.
Wow.
Ja, war einfach zu viel.
Warst du da?
Nee, ich war nicht da und im Nachhinein, als ich mir das so angeguckt habe, dachte ich auch, ich fand es jetzt nicht so schlimm, dass ich nicht da war, muss ich ehrlich sagen. Also ist natürlich, wie gesagt, krasse Menschen, Jay-Z, Beyoncé, hallo, aber dann lieber hätte ich die auch irgendwie getroffen und mit dem Interview gemacht, als jetzt irgendwie da zu stehen und mir das so anzugucken, diese komplett durch riesen choreografierte Supershow. Weiß ich nicht. Irgendwie fühle ich das nicht so.
Hast du das nie, dass du denkst, oh, du möchtest lieber jemanden einfach nur in einem guten Bild behalten und ihn lieber nicht interviewen?
Nee. Ich glaube, dafür bin ich einfach zu neugierig. Dieses, ich will dann doch mal wissen, so, ich hatte das ja zum Beispiel mit Domian.
Das sind stimmt, ja, da muss
ich auch dran denken. Meine großen Stars sind John Niven und Domian. Da drehe ich dann am Rad. Das war ja für mich so der heilige Gral, mit wem ich in meinem Leben mal ein Interview machen muss. Und ich hatte natürlich mega Angst, weil es hätte einfach sein können, dass er ein Spast ist. Und dann meine ganze Welt wäre zusammengebrochen. 20 Jahre des Domian-Hörens wären irgendwie für den Arsch gewesen.
Aber er ist kein Spast, oder?
Nein, er ist ein ganz, ganz toller, lieber Mensch. Und er hatte genauso eine krasse, beruhigende, inspirierende Aura auf mich wie all die 100 Jahre davor. Ja. Aber ich bin auch jetzt ein bisschen, das klingt jetzt bescheuert, ne, aber das ist mir aufgefallen, ich bin seitdem so ein bisschen sehnsüchtig. Ich denke mir, ich möchte aber wieder mit ihm reden. Wann sehen wir uns denn wieder, Domian? Was ist denn jetzt? Jetzt muss ich mir wieder jede Nacht seine uralten Folgen anhören. Das mache ich wirklich jede Nacht.
Alter.
Wirklich. Jede
und danach eine Folge True Detective, das ist übelst, wann schläfst du?
Nee, ich gucke immer erst Medical Detectives und dann fange ich an zum Zähneputzen, höre ich halt Domian und gehe sozusagen mit Domian zusammen ins Bett. Und es ist wirklich jede Nacht. Hey, lacht nicht so. So wie so, sie hat Penis gesagt.
Nee, also, aber
es ist ganz platonisch zwischen mir und Domian. Aber ich schlafe immer sehr spät, muss ich sagen. Also das... ich habe da ein kleines Problem. Also so vor 3, 4 nicht Scheiße. Unbedingt.
Krass, lass dich mal vielleicht in Meditation, Hypnose legen, for free aber jetzt.
Ja, dann muss ich mal gucken, ob man da
muss
ausmachen
schon
kann.
Was Gravierendes sein, oder?
Ich glaube, das mit dem Spätschlafen hat auch einfach eher, das ist gerade auch eher mein Kopf. Ich bin auch so aufgeregt und schon wieder jetzt, und ich gebe ja auch zu, es fängt ja gerade schon wieder an bei mir, eventuell muss ich ja neue Dinge schreiben, beziehungsweise darf neue Dinge schreiben. Mhm. Und deswegen bin ich auch schon ein bisschen schlaflos, Spoiler, weil ich gerade so anfange, mir so Sachen zurechtzulegen, wie was ungefähr so laufen könnte.
Josi, du hast gerade gesagt wie Oprah. Tell me more. du hast noch eine lustige Tiergeschichte mitgebracht.
Ich habe
die ganze Zeit überlegt, wie ich den Übergang mache. Hypnose, Hundeangst, Tier, aber einfach raus damit.
Geil. Ich bin auch so wie du, dass ich mir immer voll die Gedanken mache, aber du machst einfach, komm, zack.
Nein, du machst auch gute Übergänge.
Die Frage ist jetzt aber, welche soll ich in euch erzählen? Ich habe voll viele gute Tiergeschichten.
Ja, irgendwie eine geile einfach. Es ist irgendwie freigestellt.
Ja, möglichst entweder was sehr, 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 sehr Süßes, das wäre eher so mein Flavor, und Josi möchte eher was Lustiges.
Ich möchte eher was Lustiges, Hauptsache nicht traurig und...
Ja, auf gar keinen Fall traurig.
Nichts wird gegessen.
Mortis hat letztes Mal angerufen und hat einfach eine total traurige Tiergeschichte erzählt. Oh, das war
bestimmt irgendwas mit dem Waschbären, oder?
DJ Khaled sich auf ein Pferd gesetzt hat bei Dreharbeiten und das danach gestorben ist, weil es zusammengebrochen ist. Und dafür ruft er an.
Na okay, gut. Also meine Geschichte ist eine Mischung jetzt aus lustig und dramatisch. Und ich habe sie, glaube ich, schon mal irgendwo erzählt. Ich hoffe, das ist jetzt nicht so schlimm, dass es jetzt keine ganz brandneue Tiergeschichte ist. Aber sie ist wirklich für mich eine der prägendsten Tiergeschichten. Also ich habe ja schon immer Hundeangst, was halt irgendwie ein bisschen kacke ist, weil man am Tag 200 Mal die Straßenseite wechseln muss. Aber ansonsten war ich mit Tieren immer ziemlich gut. Meine Schwester und ihr Ex-Mann, damaliger Mann, Freund, wie auch immer, hatten halt eine gemeinsame Katze. Diese Katze hatte irgendwie eine kleine Psychose. Mir haben schon wirklich im Vorfeld Leute gesagt, dass die ein bisschen verrückt ist, diese Katze, weil die hat auch mal zur Pflege bei einer Freundin von mir gewohnt und da hat die irgendwie immer ins Waschbecken gekackt und so. Und irgendwie hatte ich aber ein ziemlich gutes Verhältnis zu dieser Katze. Und dann war ich einen Nachmittag dort und habe den ganzen Tag mit der Katze gespielt. Wir waren voll cool, alles war schön, alles war perfekt. Dann musste ich irgendwie los und stand mit dem Rücken zu dem Tier. Ich habe ja noch nicht mal gewusst, wo es sich gerade befindet. Habe meinen Mantel hochgezogen. Ich hatte so einen ganz hässlichen Jeansmantel zu der Zeit, warum auch immer. Und auf jeden Fall, es hat ungefähr eine Sekunde gedauert und plötzlich ist mir diese Katze in den Nacken gesprungen und hat mit ihren Krallen wirklich sich in meinen Hals reingehackt. Scheiße, Alter. Und hat versucht, ohne Spaß, mir die Puls, also die Arterien hier, die Halsschlagader aufzureißen. Oh, Scheiße. Ich habe diese Krallen aus meinem Arm gezogen, habe diese Katze auf den Boden geworfen und sie ist wie ein Flummi abgeprallt und ist wieder auf mich raufgesprungen. Und dann ist es wirklich, dann kam die Panik, weil ich habe wirklich mitbekommen, dass diese Katze mich umbringen möchte. Ich schwöre euch, war so fixiert auf meine Halsschlagader. Ey, ich habe sie immer wieder von mir losgerissen, auf den Boden geworfen. Die hat sich wie so ein Bergsteiger an meinen Oberschenkeln nach oben. Ich habe geschrien. Es war wirklich.
War
es
die war, alleine?
Also meine Schwester war noch in der Küche und das ging alles so schnell. Ihr könnt euch das gar nicht vorstellen, weil wenn ich das jetzt erzähle, dauert das ein bisschen. Aber das war ein Bruchteil von irgendwie Sekunden. Und dann habe ich irgendwann so geschrien, weil ich habe wirklich gemerkt, die lässt nicht mehr von mir ab. Die hatte einen buschigen Schwanz. Die hat gebrüllt, die Katze. Das war unfassbar. Und dann kam meine Schwester reingerannt. Und dann sind wir zusammen, das muss man sich auch mal vorstellen, wir waren einfach zwei erwachsene Frauen, also Kind, nicht ganz erwachsen, aber wir konnten nichts machen, weil die mich immer wieder angegriffen hat. Sie hat es ja sogar gesehen, wie diese Katze immer wieder an meinen Hals gesprungen ist. Und dann sind wir zusammen ins Badezimmer geflüchtet, haben die Tür zugemacht und haben uns vor einer Katze in einem Badezimmer eingeschlossen. Und
vor ihrer Katze, das ist krass.
Ja, Mann. Und die Katze saß vor der Tür und hat gebrüllt, wie so ein Schwein, was gerade abgeschlachtet wird. Als wenn die wirklich so darauf gewartet hat, dass ich wieder rauskomme, damit sie mir endlich meine scheiß Halsschlagader aufreißen kann, um mich umzubringen. Und dann, ich saß da und ich war völlig zerstört. Ich hatte überall Wunden und so und saß da im Bad und war so, mein Gott, ich gehe nie wieder raus. Ich werde nie wieder vor die Tür gehen. Für mich war klar, solange diese Katze da vor der Tür sitzt, werde ich dieses Zimmer hier nicht mehr, dieses Badezimmer nicht mehr verlassen. Alter. Das Badezimmer war übrigens auch ungefähr ein Quadratmeter groß. Und dann nach ein paar Minuten war uns aber klar, wir müssen jetzt irgendwas tun. Dann hat meine Schwester sich überall um die Arme und um den Hals und um die Beine Handtücher gewickelt, weil wir wirklich so, also die, wie gesagt, die war komplett außer Rand und Band. Und dann, das kann man sich gar nicht vorstellen, weil ich war wirklich so, mach die Tür aber nur einen Spalt auf und einen Zentimeter und mach sie sofort wieder zu und so. Und ich hatte so Panik. Und dann ist sie halt mit so einem Wischmopp da raus, die Tür zugemacht. Aber da war dann auch die Katze wollte nicht meine Schwester, die Katze wollte nur mich, so, keine Ahnung. Und dann hat sie die irgendwie in die Küche getrieben mit dem Wischmopp, hat die Tür zugemacht, hat ihren Mann, Ex-Mann angerufen, hat gesagt, entweder die Katze oder ich. Und leider endet die Geschichte jetzt traurig, sie wurde zum Bauernhof gebracht und nie wieder gesehen. Aber sie, keine Ahnung, vielleicht lebt sie heute noch glücklich und zufrieden.
Ja,
oder?
Ganz bestimmt, die hat also, die Leute auf dem Gewissen.
Ja, sie hat bestimmt ein paar Leute noch abgemurkst nach mir, weil die hatte ja offensichtlich einen großen Drang. Leider muss ich sagen, habe ich seitdem ein kleines Katzentrauma. Also ich kann mit Katzen in einem Raum sein, aber sagen wir so, ich kann Katzen nicht den Rücken zudrehen. Und wenn eine Katze irgendwie anfängt, Psycho zu werden, dann bin ich so, okay, geh weg von mir, was willst du? Weil das werde ich nie vergessen.
Scheiße, das ist übelst krass.
Also klingt wie Fiction.
Ey, wirklich, das war ein Stephen King. Das war eine Szene aus Friedhof der Kuscheltiere.
Ich finde es auch krass, wie du es einfach gerade pantomimisch einfach noch dargestellt hast. Für alle Leute, die es jetzt nicht gesehen haben.
Sorry, ey.
Aber bei Charade hätte ich es direkt erkannt, was du meinst.
Aber es war wirklich so, ich musste die immer von meinem Hals abreißen und auf den Boden werfen. Das ist krank. Es war so krank, Mann.
Scheiße, also ich kenne Katzen, die Leute anfallen, aber in so einer Art und Weise eher so spielerisch oder so. Also so aus Jagdtrieb. Ich würde jetzt voll gern, dass du mal meine Katze kennenlernst, Uschi.
Oh, wow.
Uschi. Nein, Uschi ist übelst die liebste, süßeste.
Die würde auch niemals.
Eigentlich nicht. Doch, die ist super lieb.
Nee.
Helene, die ist die liebste
echt
Katze.
Nicht.
Was hat sie dir getan?
Weißt du nicht, als ich mit Nuri gekommen bin, ich hatte mal ein.
Ja, du hattest
Hund.
Die hasst Hunde des Todes. Und du kommst mit dem Hund in ihre Bier. Also sorry.
Also Uschi mochte mich auch nicht. Aber ich glaube, Katzen mögen mich halt auch einfach nicht.
Deswegen. Nein, das stimmt nicht. Du bist einfach mit einem Hund gekommen, sie hasste Hunde. Warum hast du eigentlich diesen Hund? Ich weiß das nicht mehr. Vielleicht besprechen wir das auch privat
also
nochmal.
Finde, dann solltest du dich nicht wundern. Also wenn mit einem Hund kommt zu einer Katze, der...
Die Hunde hasst.
Ja.
Ach Mann.
In ihre Wir.
Ich hatte keinen Hund dabei. Oh. Ich habe nur meinen scheiß Mantel angezogen.
Ich wünsche mir, dass du Uschi mal kennenlernst.
Ja, okay, vielleicht lasse ich mich darauf ein. Aber das, also sobald sie sich komisch verhält, werde ich auf jeden Fall flüchten. So.
Ja.
Scheiße. Ja, und...
Also ich habe jetzt noch eine gute Tiergeschichte.
Eine positive?
Ja, und zwar war ich letztes Jahr picknicken mit meinem Freund im Park in Leipzig. Und wir haben so gestritten. Auf einmal gucke ich auf so einen Springbrunnen. Weißt du, dieses im Clara-Park ist ja so ein großes...
Im Clara-Park? Oh, Clara.
Ah, stimmt, ja.
Hashtag Dalli. Keine Werbung.
Oh mein Gott.
Sorry.
Kennst du diese Springbrunnen, wo man so Inline-Skater drumherum fahren kann? Genau. Und da ist halt so ein runder, großer Weg. Da kannst du halt wirklich, keine Ahnung, es sind vielleicht 750 Meter so, kannst du halt die ganze Zeit im Kreis fahren, Inline-Skates oder was auch immer. Und in der Mitte ist halt dieser riesengroße Springbrunnen. Und da ist so ein bisschen Wiese. Und zwischen Wiese und Springbrunnen sind immer so kleine Kanalisationslöcher. Nein, es kommt keine Ratte, keine Sorge. Also, wir sitzen da, wir streiten. Ich gucke auf den Springbrunnen und auf einmal... kommt so aus der Erde heraus ein Wesen nach oben, so wirklich wie so ein
Erdmännchen.
Wie so ein Erdmännchen, dachte ich mir auch so. Es ist einfach wie so aufgetaucht und stand dann so da und hat mich halt angeguckt. Und ich bin ein bisschen kurzsichtig und ich so, Damir, guck mal, was ist das? Wir gucken das so an, wir hatten halt noch Spaghetti dabei, haben wir uns besorgt. Und dann bin ich so näher ran und dann war das einfach ein Waschbär. Da war eine ganze Waschbärfamilie in dem Ding und dann habe ich mich da 2 Stunden hingesetzt und die mit Spaghetti gefüttert.
Oh.
So, das war die...
Hätte sich jetzt Mortis auch sehr drüber gefreut, weil Waschbären sind seine allerliebsten Lieblingstiere.
Ehrlich?
Ja, ja.
Na
ja.
Dann hoffe ich mal,
auch dabei.
Das ist jetzt der Test, Mortis, ob du Homegirls hörst. Und jetzt kannst du uns gerne schreiben, ob du diese Geschichte gehört hast. Ich glaube, eine Waschbärengeschichte ist perfekt für den Abschluss, oder?
Aber genau. Mir fällt noch auf, während wir nämlich über Tiergeschichten reden, ich sehe da die ganze Zeit so einen Schwan hier.
Oh, Schwäne haben wir schon ausreichend diskutiert.
Okay, gut.
Gut. Hast du vielleicht noch einen Wunschsong zum Schluss?
Egal welchen auf
es
der Welt.
Ist ganz egal, du kannst dir gerne was von dir oder von jedem.
Von
nein,
mir, ciao.
Sonst, wir sind immer bei den Künstlern, so wünsch dir doch was von dir.
Ich könnte mir eine Episode von das allerletzte.
Wow. Aber nein, die können wir hier nicht spielen. Deshalb, okay. Wenn du noch einen Wunschsong hast, dann machen Helene und ich derweil die Abmoderation. Wir sehen uns in 2 Wochen wieder. Nein, doch.
Also
dabei rede ich erstmal mit mir selber.
Wir wissen noch gar nicht, was genau passiert, weil
wir
ja ein bisschen getrennt sein werden, weil ich in einen sehr langen Urlaub fahren werde. Aber
und
dann,
du bist auf dem Open Air Frauenfeld und ich bin mega gespannt auf deine Geschichten. Man kann bestimmt auf Instagram auch alles verfolgen, was du machst.
Danke, dass du die Werbung machst, aber es ist ja schon leider in der Vergangenheit, wenn diese Sendung läuft.
Ja, also ihr werdet das alle gesehen haben.
Ja, hoffentlich.
Aber du kannst dir trotzdem darüber erzählen.
Ja, das stimmt. Ich werde alles berichten, was auf dem Frauenfeld passiert ist, wenn ich wiederkomme. Es ist ja auch das Einzige, worüber ich reden kann. Jedes Mal, wenn es irgendwie um Musik geht, habe ich auch nur irgendwelche Frauenfeld-Erinnerungen parat.
Weil du zu wenig ausgehst.
Ja, das stimmt. Ich bin auch echt, ich hasse eigentlich.
Du hast jetzt auch eine schöne Konzert-Review gegeben.
Ja, oder? Aber das war's dann auch wieder.
Also ich bin auf 4, 5 Festivals in den nächsten 6
Boah,
Tagen.
Oh,
und ich werde das auf jeden Fall zusammentragen.
Was vielleicht sehen wir uns auf einem. Also auf dem Splash bin ich auch wenigstens einen Tag.
Also
und
viel.
Viel.
Splash.
Viel und Splash. Und wir uns auf 2 Festivals.
Ja, mega. Bist du,
yeah.
Ja, geil.
Viel?
Okay. Viel Festival.
Oder darauf freue ich mich ganz
doll. Summer Jam. Bin ich noch?
Ich bin nur,
spielen noch auf dem Bayreuther Bürgerfest.
Ja.
Da lege ich anschließend noch auf.
Was ist denn das Feel-Festival? Habe ich noch nie gehört.
Das ist so ein bisschen hier was Kleines am See, eine Stunde
das wird,
von hier.
Das wird das neue ganz Fusion, bin ich mir sicher. Das ist,
moderierst du das?
Das glaube ich nicht, weil das Line-Up ist doch gar nicht Fusion-mäßig.
Aber das, ich meine so von der Verzaubertheit her, glaube ich. Ich glaube, das wird sehr verzaubert.
Ich mag das auch dort, aber ich glaube...
Achso, ich war noch nie dort, deswegen kann ich mir eigentlich gar nicht erlauben, hier irgendwie zu sagen, das wird so oder so. Ich freue mich einfach drauf.
Hihi. Gehst du als Gastin oder?
Nee, ich darf da, also eigentlich glaube ich, das Line-Up wird ja nie so richtig verkündet, aber ist ja dann danach. Ich glaube, ich lege da ein bisschen auf.
Nice.
Ja.
Welcher Tag?
Am Samstag.
Ah ja.
Und du?
Donnerstag.
Ach, schade.
Gut, haben wir das auch geklärt.
Und wann bist du beim Splash?
Freitag.
Ja, Sonntag. Gut,
okay, ciao.
Sehen wir uns halt doch nicht.
Alles klar, dann bis in 2 Wochen, Freunde. Jo,
tschüss.
Also, nee, kündige doch deinen Song an.
Also, ich habe jetzt gerade mal hier geguckt um meine aktuelle Spotify-Liste und da ist ein Song, ich habe den einen, der ist mir neulich durch Zufall über den Weg gelaufen und irgendwie gerade, ich pump den irgendwie übertrieben. Ich finde es ein bisschen absurd, weil ich habe normalerweise nicht so, also keine Ahnung, ich weiß nicht mehr, wer der Typ ist. Der heißt, ich weiß nicht mehr, wie der ausgesprochen wird, Gianski. Ich weiß nur, dass er aus Amsterdam kommt. Mhm. Und ich weiß auch nicht, wie man seinen Song ausspricht, weil ich hab's leider nicht so mit der Sprache. Ütmin Hoft.
Nice. Dann hören wir jetzt Gianski mit Ütmin Hoft.
Ja, wow. Du sagst es aber sehr souverän. Also Wahnsinn.
Man muss irgendwie einfach schnell sprechen.
Krass atmosphärischer Song. Ich feiere den gerade sehr. Ja, ist gerade, läuft bei mir hoch und runter. Ist morgen wahrscheinlich aber wieder anders. Habe ich morgen schon wieder überhört.
Okay. Vielen Dank. Vielen, vielen Dank, dass du da warst, liebe Visa.
War schön bei euch.
Wirklich, sehr, sehr schön. Wir hoffen, dass du morgen, wenn du bei Mauli und Steiger sitzt, denen nichts erzählen wirst und da nur deine schlechteste Interviewseite zeigen wirst und mit Ja-Nein-Fragen Antworten antwortest und du bei uns natürlich nur deine ganze Seite gezeigt hast.
Ich komme auf jeden Fall auch jederzeit gerne wieder zu euch. Und
Es hat was mit Loyalität zu tun.
Ey, sagt Bescheid, ihr wisst, wo ihr mich findet. Einfach einmal über die Spree und dann da bin ich.
Weiß nicht, ob du das sagen solltest, wo du wohnst. Ich weiß nicht, ob das
wir so wissen ja gar nicht, wo wir hier sind. Oder außerdem, ich habe ja gar nicht gesagt, dass ich da wohne. Ich habe nur gesagt, ich bin auf der anderen Spreeseite.
Ach so.
Ne? Ich sag ja nicht, wo ich auf der anderen Spreeseite wohne.
Aktuell die Mercedes-Benz Arena.
Genau da wohne
und
ich.
Und dass
nämlich
du dir das da gönnst, das ist natürlich klar. Es sollte nichts Geringeres als das sein, als dein Anwesen.
Absolut.
Sehr gut. Gut, dann treffen wir uns in der Mercedes-Benz Arena. Wir hören uns in 2 Wochen wieder.
Ciao.
Es war mir ein Fest.
Tschüss.
Deine Homegirls.